Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, mit denen ich die Ehre habe, den 2:1 Erfolg über den HSV zu besprechen. Der eine Gast, das ist Markus Schulz. Hallo Markus.
Servus zusammen.
Und der andere Gast, das ist Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, 2:1 Sieg gegen den HSV, er kann es also doch, der Club, er kann gegen Mannschaften von da oben gewinnen. Wie das Ganze zustande kam, das lasse ich mir von Markus und Stefan heute erzählen, denn ich persönlich konnte es leider gar nicht sehen. Vielleicht auch ein kleiner Grund, warum es geklappt hat. Nein, Spaß beiseite, daran wird es nicht gelegen haben. Und ja, wollen natürlich auch darüber sprechen, was das jetzt für den FCN und seine Saisonziele bedeutet, ob er wirklich im Aufstiegskampf ist oder eben auch nicht. Über die Clubfrauen hätten wir natürlich auch gerne gesprochen, aber deren Spiel ist leider ausgefallen. Corona geht auch an der zweiten Bundesliga der Frauen. Leider Gottes nicht spurlos vorbei. Gute Besserung an dieser Stelle an alle erkrankten Spielerinnen. Markus, über die Aufstellung müssen wir nicht groß reden dieses Mal.
Nee, also das ist ganz schnell erzählt. Wir sind mit derselben Mannschaft wieder aufgelaufen. Selbes System, 4-2-3-1. Wobei ich eigentlich vor dem Spiel fast damit gerechnet hätte, dass er vom 4-2-3-1, da der HSV ja ziemlich starke Außen hat, vielleicht auf ein 4-3-2-1 umstellt und entsprechend Schleimer aus der offensiven Reihe vorne rausnimmt und mit Krausen zusätzlichen Defensivspieler bringt. Aber er hat die Mannschaft gelassen, wie es ist. Never change a winning team. Und ja, entsprechend ging es dann los.
Ja, entsprechend ging es los, Stefan. Lass uns direkt in die Partie reinspringen. Wie ging es denn los? Insgesamt nach allem, was ich dann so mitbekommen habe, war ja direkt Feuer drin auf beiden Seiten.
Ja, vom Anpfiff weg, also gab es kein großes Abtasten. Es ging sofort munter los und war auch, glaube ich, vom Anstoß weg ein richtig gutes Zweitligaspiel, das man sich halt anschauen können. Das hätte man sich auch so ein Duell auf dem Niveau hätte sicherlich auch in der ersten Liga geben können. Also da haben sich beide Mannschaften nichts gegeben. Ja, es war sofort intensiv. Beide Seiten hatten so gleich auch in den Anfangsminuten, in den ersten 10 Minuten so ihre Momente. Ich musste manchmal ein bisschen aufpassen. Aber auch Hamburg hatte das ein oder andere Mal bei dem Abschluss von Köpke, als sich Fischer da auf der linken Seite oder was Schleimer durchgesetzt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Fischer. Es war quasi für den Abend die beste Partie.
Ja, Markus. Stefan hat es angesprochen, ging munter los. Nürnberg mit einer Chance. Fischer ist übrigens richtig, der sich da durchsetzt und dann Köpke den Ball nicht im Tor unterbringen kann. Quasi im Gegenzug dann der HSV mit der wahrscheinlich noch viel besseren Möglichkeit als Chakwetadze. Da sehr frei vor Matenia, bisschen glücklich an den Ball kommt, aber eben dann auch an Matenia scheitert. Und dann in der 15. Minute steht es auf einmal 1-0 für den FCN.
Ja, also ich möchte noch mal ganz kurz auf die 11. Minute auch eingehen. Also wie Fischer sich da auf dem linken Flügel durchgesetzt hat, sich nicht mal durch den Check von Schonlau irgendwie aus der Bahn hat bringen lassen. Und den Speed, den er da gebracht hat, das fand ich eigentlich schon wirklich extrem bemerkenswert. Aber dann natürlich in der 15. Minute ganz toller Angriff. Nürnberger hat selbst dann vorbereitet, ist dann auf links im Strafraum durchgelaufen zur Grundlinie, macht dann einen Haken, lässt den Hamburger Verteidiger aussteigen und zieht ab. Und der Schuss wurde dann von Vuškovic ja abgefälscht. Der ging dann so steil nach oben und Köpke war eben da gestanden, wo ein echter Stürmer stehen muss. Und ja, irgendwie hat jeder gewitzelt, dass er ihn selber auch noch reingemacht hätte. Aber A, musste in dem Moment erstmal da stehen. Und B, so einfach war das Ding dann auch nicht zu verwerten. Also da habe ich schon ganz andere im Profifußball scheitern sehen. Aber das Ding war sauber drin. Und ja, der Club die zweite Chance, also zweite gute Chance, dann gleich entsprechend genutzt. Und die Hamburger dann dadurch erstmal kalt erwischt.
Ja, Stefan, da muss ein Stürmer stehen, ist natürlich gefühlt genau das, was jetzt alle dazu sagen. Und das ist natürlich irgendwie auch richtig. Die Chance antizipieren, die Gelegenheit antizipieren. Pascal Köpke jetzt drittes Spiel in Folge mit einem Treffer. Für den läuft's. Und das ist, ja, glaube ich, mehr als erfreulich. Das gönnen, glaube ich, wirklich alle ihm. Zumal er jetzt ja wirklich so ein bisschen auch, da wie Kai aus der Kiste zu einem Zeitpunkt kam, als alle anderen bei uns im Sturm so ihre liebe Mühe und Not haben.
Ja, er wurde quasi rechtzeitig wieder fit. Kann man wirklich so sagen. Glückliche Fügung. Ist auch, muss man auch hoch, glaube ich, anrechnen, wie schnell er jetzt nach seiner Verletzung wieder auf einem absolut Top-Level ist. Also nach dem Kreuzbandriss, ich glaube, da hat er dann mal kurz paar Kurzeinsätze, wurde mal in der Schlussviertelstunde eingewechselt und hat dann, glaube ich, 2 Spieltage gebraucht und dann war er plötzlich in der Startaufstellung und ist eigentlich körperlich topfit, man merkt ihm nichts an. Er verhält sich auch aus meiner Sicht so ein bisschen wie so ein Phantom, so Marek Mintal-mäßig, du siehst ihn eigentlich kaum während des Spiels, also kann mich an wenige Aktionen auch jetzt in den vergangenen 3 Spielen erinnern, wo mit Köpke, außer bei den Toren, da ist er dann plötzlich da. Ja, er hat den Riecher, wie der Markus jetzt gerade schon gesagt hat. Er steht halt genau richtig. Für mich war noch die Frage, wenn der Hamburger den Ball nicht abfälscht, hält ihn dann Heuer Fernandes oder kann ihn dann Köpke trotzdem einschieben? Es ist aber auch am Ende wurscht. Er stand genau richtig und er macht es dann halt auch souverän trocken rein, auch wenn es in dem Sinne vielleicht abgestaubt ist, aber er steht da, wo er stehen muss. Das war jetzt auch in den anderen Spielen so. Er weiß ganz genau, in welche Räume er laufen muss, wann er da sein muss, auch bei dem Elfmeter in Rostock. Macht er super, das sieht man auch selten, dass ein Rebound quasi reingeht aus beim Elfmeter. Meistens klärt dann irgendwie ein Abwehrspieler, aber ja, er macht's gut und es scheint so, als hätten wir jetzt wieder seit langem mal ein Stammpersonal im Sturm.
Ja, definitiv, du hast auch angesprochen, Kreuzbandriss bis zum 14. Spieltag gewissermaßen, am 15. dann Kurzeinsatz gegen St. Pauli, dann Einspielpause, dann gab's Kurzeinsätze gegen Schalke, Aue, Paderborn, Startelf, dann gegen Düsseldorf, dann gab's nochmal einen kleinen Durchhänger und seit 3 Spieltagen da, ja, reißt da Minuten ab, werden jedes Mal auch mehr und macht vor allem, das ist noch viel entscheidender, die Tore dann auch, die dem FCN letzten Endes dann auch die Punkte bescheren. Drittes Mal getroffen, drittes Mal auch zum 1:0 getroffen, darf man ja nicht außer Acht lassen. Gehen wir zurück ins Spiel, Markus. Der HSV schon vorher mit viel Ballbesitz, danach mit einfach gefühlt nur noch mehr Ballbesitz und trotzdem, der Club eben mit einer defensiv guten Leistung hat nicht so richtig viel zugelassen vom HSV.
Nee, also die haben es hinten drin richtig gut gemacht. Also Schindler hat seine Abwehr wieder extrem gut organisiert. Sörensen hat sich in wirklich jeden Ball reingeworfen. Der hat, ich glaube, im Lauf des Abends irgendwie 7 oder 8 Bälle mit dem Körper irgendwie abgewehrt. Und man sieht es ja auch daran, also Robert Glatzel, der eigentlich im Moment in richtig guter Form ist, der hat sich kein einziges Mal irgendwie großartig in Szene setzen können. Und das ist dann schon auch eine Qualitätsfrage von unserer Defensive. Und du hast es eigentlich auch von der ersten Minute an gemerkt, dass die Clubspieler, die waren heiß, die haben die Zweikämpfe gesucht, auch wenn sie am Anfang wirklich nicht, ja, wirklich jeden Zweikampf gewonnen haben, aber sie haben nicht aufgesteckt und das hat dann halt schon auch irgendwie Wirkung gezeigt. Also großartige Torchancen vom HSV waren jetzt auch nicht irgendwie da, bis eben dann diese verflixte 25. Minute gekommen ist, wo dann, ja, im Prinzip ist da einiges ein bisschen blöd für uns gelaufen und der HSV konnte dann halt mal in gewohnter Manier sich dann sozusagen durch unsere Abwehrreihe durchkontern.
Ja, Stefan, sprechen wir doch über diese verflixte 25. Minute, in der dann der Ausgleich gefallen ist. Markus hat schon angesprochen, da liefen ein paar Sachen nicht so ganz optimal. Wie hast du das gesehen?
Ja, so ein bisschen halb ausgekontert wurde man da. Ne? Wir waren selber in der Vorwärtsbewegung. Ich glaube, Möller-Delich spielt da einen Ball auf Nürnberger, der kann nicht richtig festmachen. Ja, und dann ist das Umschaltspiel vom HSV. Die machen es dann halt richtig gut. Handwerker war auch mit in der Vorwärtsbewegung. Der fällt dann auch hinten. Die kombinieren sich dann gut durch. Jatta setzt sich gut durch. Es sind 2-3 Pässe. Das ist halt auch, dann, ja, muss man sagen, am Ende des Tages ist es halt auch eine Qualität, die der HSV da vorne in der Offensive hat. Und das ist dann gerade, wenn man selber mit weniger Personal hinten ist und so einen leichten Konter läuft, dann schwierig, wenn der HSV da seine Qualität auf den Platz bringt. Und ja, Jatta passt dann da gut in die Mitte rein, wo der Reis angelaufen kommt. Dumann trabt da so ein bisschen nebenher, neben Reis. Der wäre eigentlich dran gewesen, aber Dumann ist halt jetzt auch nicht der gelernte Innenverteidiger, der da eigentlich stehen müsste. Und ja, dann macht's Reis auch, wie er den Ball dann in die Ecke da reinlegt. Ist schon erstklassig. Also war unser Fehler, waren wir vielleicht ein bisschen zu ungestüm in dem Moment vorne. Kleine Unachtsamkeit, dann fehlt dir ein Mann hinten noch und dann gepaart mit der Qualität vom HSV steht es 1-1.
Wobei man auch nicht vergessen darf, also wer mir in der Szene eigentlich noch weniger gefallen hat als Dumann, war ja Tempelmann, der da eigentlich mehr oder minder so überlegt hat, geht er jetzt noch mit raus auf die linke Abwehrseite, ist dann aber auch mehr oder minder nur getrabt. Konnte dann weder Kittel beim Pass dann irgendwie stören, noch Jatta bei der Flanke, war dann irgendwie komplett allein im Raum gestanden. Und ja, Dumann ist dann halt einfach nicht mehr zwischen Reis und das Tor gekommen. Und dann, ja, hat es halt geklingelt.
Ihr habt es im Prinzip schon angesprochen, ne? Also Dumann natürlich eigentlich auch der da diese Rolle gar nicht ausfüllen sollen müsste im besten Fall. Ich sehe es schon auch so, wie Stefan, wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, er nimmt da mal so kurz ein bisschen Tempo raus. Wenn er diesen Sprint durchzieht, dann kriegt er den Kontakt schon noch und dann wird auf jeden Fall der Abschluss für Reis halt viel, viel schwerer. Aber was Markus gerade angesprochen hat, Tempelmann einfach halt auch mit diesem Ticken Unentschlossenheit und dieser Moment der Unentschlossenheit führt dann dazu, dass er irgendwo so im kompletten Niemandsland steht. Und klar, am Ende spielt der HSV diesen Konter eben einfach sehr, sehr gut aus, nachdem wir uns hinten dann ja so zwei Fehler leisten, aber eben vor allem, weil vorher Möller-Deli da den Pass auf Nürnberger nicht gut anbringt und vielleicht auch einfach die falsche Passoption wählt. Und dann, wir reden oft über Effektivität und Chancen nutzen, wenn sie sich bieten, macht der HSV eben genau das, was wir uns vom FCN ja auch immer wünschen und was er jetzt in den letzten 3 Spielen auch einfach oft gemacht hat. In der Folge geht das Spiel dann, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen so weiter, wie es nach dem 1-0 war, oder Stefan? Also Hamburg mit sehr, sehr viel Ballbesitz, aber so richtig viele Chancen sind dabei nicht rausgesprungen.
Ich glaube, 2 Fernschüsse, wenn überhaupt, ja, 2 Fernschüsse. Ja, der HSV hatte dann so ein bisschen, ja, würde ich sagen, Oberwasser. Wie du schon sagst, ist mehr Ballbesitz, ja. Aber das war auch irgendwo zu erwarten, weil auf dem Papier ist der HSV auch nach diesem Spieltag immer noch die bessere Mannschaft eigentlich. Und ja, dass der HSV natürlich aufgrund der Tabellenkonstellation mehr machen musste als der Club, war auch klar. Aber wie gesagt, wir haben das eigentlich richtig gut verteidigt. Vor allem hat mir der Handwerker gut gefallen, der am Anfang der Partie wirklich so die ersten 20 Minuten wirklich seine Probleme hatte mit dem HSV, wo man sich so dachte, oh, das ist vielleicht nicht Handwerkers Tag heute. Und der hat sich dann immer mehr in diese Partie reingekämpft. Und so war auch die ganze Defensivarbeit dann im Endeffekt, die sehr viel vom Kampf geprägt war. Ich glaube, Klatzel wurde komplett aus dem Spiel genommen. Der hat ja im Hinspiel, glaube ich, zweimal getroffen. Den hat man überhaupt nicht gesehen. Der war komplett abgemeldet. Ja, so ging es dann bis zur Halbzeit. Es war trotzdem aber ein schönes Spiel, was man sich anschauen konnte. Also es wurde jetzt nicht langweilig. Es war intensiv. HSV hatte mehr Ballbesitz. Aber wie schon gesagt, von den Chancen her hat man da nicht viel gesehen.
Ja, Tim Handwerker, über den sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Markus, wir wollen nicht verschweigen, dass auch der FCN noch eine Chance oder eine Chance hätte haben können. So ist vielleicht die richtige Formulierung, wenn da Schindler den Ball ein bisschen besser, ja, köpft. Aber insgesamt vielleicht auch Abgleich Erwartungshaltung gegen das, was man gesehen hat. Wie zufrieden warst du nach 45 Minuten?
Also ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich mache das jetzt gar nicht so sehr am Ergebnis mal fest. Ich meine das 1:1. Aufgrund des Spielverlaufs ging es in Ordnung. Aufgrund der Spielanteile war es vielleicht doch eher glücklich für den Club. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie wirklich den von der ersten Minute an das Spiel und den Gegner angenommen haben und sich dann wirklich auch, Stefan hat es gerade gesagt, am Beispiel Handwerker immer mehr dann auch in die Partie dann reingebissen haben, war ich schon, ja, positiv überrascht, muss ich sagen, ja. Und hat auch wirklich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ja, ich habe mich dann wirklich auch auf die zweite Halbzeit dann entsprechend gefreut.
Wir sprechen gleich hier über die zweite Halbzeit bei Total Beklubbt und dann natürlich auch über Tim Handwerker, der so ein bisschen am Ende derjenige war, über den alle gesprochen haben. Und das natürlich mit Recht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Es stand 1:1 zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg am Samstagabend nach 45 Minuten. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, Spielanteile und ja, wie verdient war der Zwischenstand vielleicht auch. Der HSV sehr präsent in den ersten 45 Minuten bemüht, das Spiel zu machen, aber insgesamt eben auch nicht mit so richtig vielen Chancen. Und Stefan, dann hat sich tatsächlich nach der Pause das Spiel auch ein bisschen verändert, wenngleich wir von diesem Ballbesitzthema, ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen, da gar nicht so viel Änderung gesehen haben. Der Ball war schon nach wie vor hauptsächlich beim HSV, aber der FCN einfach dann anders im Spiel.
Hast du das so gesehen, dass da anfangs der zweiten Halbzeit der HSV mehr Ballbesitz hatte? Kann natürlich sein.
Na, ganz generell. Es ging mir jetzt nur ganz generell darum, dass der HSV ja über die komplette Spielzeit deutlich mehr Ballbesitz hatte.
Ja, ja. Also, ja, gefühlt nach der Halbzeit der FCN klar besser als der HSV. Also da hat der FCN schon klar die Musik gemacht, auch wenn da vielleicht die klaren Torchancen auch wie beim HSV in der ersten Halbzeit dann gefehlt haben. Aber da waren wir so ein bisschen am Drücker. Das war so unsere Phase, sage ich mal, so von 46. bis 60. Minute. Da haben wir schon viel probiert, haben wir schon Gas gegeben. Der eine Abschluss da von Handwerker, der Fernschuss zum Beispiel, war schon eine richtig gute Möglichkeit. Wir haben dann, sind immer auch oft an den Strafraum gekommen. HSV hat es gut verteidigt. Auch mal dieser lange Ball aus unserer Hälfte raus auf Köpke, wo dann Heuer Fernandes weit vom Tor steht und glücklicherweise für ihn weit vom Tor steht, um den Ball von Köpke da abzufangen. So eine ähnliche Situation gab es ja auch schon mal in der ersten Halbzeit. Ja, man hat gemerkt, okay, wir sind in der Partie drin. Wir sind nicht klar unterlegen gegen den HSV heute. Und man hat ein bisschen gerochen, dass man heute vielleicht den Punch setzen kann.
Ich habe jetzt gerade eben noch mal nachgeguckt, wie sich's denn so mit Ballbesitz verhalten hat, auch nach der Pause, also auch unmittelbar nach der Pause. Da war es schon auch so, dass der HSV da zahlenmäßig in den ersten 10 Minuten nach wie vor über 60% Ballbesitz hatte. Das einfach nur am Rand, um der Sache hier Genüge zu tun. Markus, ich habe auch so ein bisschen auf die Zweikämpfe angespielt. Die Zweikämpfe haben sich dann deutlich verlagert. Der FCN, den HSV einfach, ich sag mal, früher empfangen, präsenter gewesen, nochmal eine Spur. Flo Zenger hat es in seinem Artikel ja noch so ein bisschen rausgearbeitet, auch was die Anzahl an gewonnenen Zweikämpfen, Tim Handwerker, Thailand Duman, Lukas Schleimer zum Beispiel, da anging. Wie hast du diesen Beginn der zweiten Halbzeit gesehen?
Ja, also mir ging es auch so. Also der HSV hatte zwar zu Beginn dann in der zweiten Halbzeit weiterhin noch mehr Ballbesitz, aber es war irgendwie so ein leerer Ballbesitz. Ne? Also sie haben nicht wirklich irgendwie großartig Raumgewinne geschafft oder mehr Zweikämpfe gewonnen. Im Gegenteil, gefühlt hat der Club dann immer mehr Zweikämpfe gewonnen. Und ja, du hast gemerkt, die Mannschaft war heiß, die hat sich in der Halbzeit auch noch was vorgenommen, vielleicht auch noch entsprechend motiviert vom Trainer. Und da waren halt dann auch wirklich ein paar schöne Sachen. Also Stefan hat es angesprochen, dieser Pass von Handwerker, nachdem er kurz vorher im Defensiv-Zweikampf dann noch Jatta tunnelt und dann wirklich einen Zuckerpass steil auf Köpp gespielt, der wirklich nur deswegen von Heuer Fernandes geklärt werden kann, weil er enorm weit vorm Tor steht. Und so ging das halt weiter. Ne? Also Schleimer hatte dann kurz drauf einen Schuss aus 16 Metern, der zwar weit vorbeigeht, aber es war, wenn irgendwie was Zählbares kam, dann war es eigentlich immer auf Seiten des FCN. Und vom HSV hat man da relativ wenig gesehen. Klar, Ballbesitz ja, aber es ist halt nichts dabei rausgesprungen.
Es gab, glaube ich, in dieser gesamten zweiten Halbzeit, also straft mich jetzt Lügen, wenn ich da was Falsches erzähle, 2, 3 nennenswerte HSV-Aktionen überhaupt. Es gab so eine Situation von Klatzel, wo der den Kopfball aber nicht so richtig platzieren kann. Es gibt vor allem, das ist ja dann kurz vor dem Treffer von Tim Handwerker, gibt es die Chance für Schonlau, der da eben dieses Spiel in eine ganz andere Richtung schicken kann. Das weiß er, glaube ich, auch selbst. Und ansonsten hat es Markus gerade eben ja schon angesprochen, gute Chancen auch für den FCN. Bezeichnend fast irgendwie dann vielleicht auch für diese zweite Halbzeit der Zweikampf zwischen Tim Handwerker und Bakary Jatta, wo er sich dann an der eigenen Torauslinie so irgendwie dazwischen wirft. Für mich dann irgendwie so ein bisschen sinnbildlich nach allem, was ich gesehen habe, wie sehr es da dann auch gewollt war. Und interessant fand ich aber auch, dieses Spiel wurde ja von vielen Seiten, und ich würde mich mal interessieren, wie ihr das gesehen habt, also klassisches Unentschieden-Spiel dann schon irgendwie eingestuft. Die Sportschau-Zusammenfassung spricht dann wiederum von einem Spiel, in dem beide Parteien in der Partie dann eben ihren Vorteil gesucht haben und den Sieg unbedingt wollten. Das geben die Torchancen, finde ich, so anhand der Zahlen erstmal nicht wieder. Stefan, wie hast du denn diese zweite Halbzeit dann nach dieser Anfangsphase, von der du gesagt hast, die ging schon klar auf Seiten des FCN, wahrgenommen bis zur 87. Minute?
Ja, es ist dann wieder ein bisschen gekippt. Es wurde wieder deutlich ausgeglichener, deswegen wahrscheinlich auch diese vielen Ballbesitzphasen für den HSV. Auch was der Markus sagt, natürlich auch viel leerer Ballbesitz, weil wir das auch gut verteidigt haben und auch gut im Raum, glaube ich, verteidigt haben. Es war trotzdem ein intensives Spiel. Es war ein gut anzusehendes Spiel, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und ja, es steht 1-1 und ich habe mir irgendwann, ich weiß nicht, 75., 80. war, mir gedacht, okay Leute, nehmt den Punkt mit, macht keinen Scheiß mehr, nichts mehr riskieren, Punkt gegen den HSV, top, Mehr braucht es auch nicht. Dann hast du zwei Siege, ein Unentschieden gegen Anführungsstrichen Spitzenteam und einfach nichts riskieren und das Spiel verlieren. Also so war meine Einstellung. Ja, also klar, kann man hinterher sagen, Unentschieden wäre vielleicht von den Spielanteilen und vom Gesamtspiel her gerecht gewesen, aber ja, wir kennen alle die zweite Liga. Ne? Ich glaube, am Ende des Tages wollte der Club einfach ein bisschen mehr. Und der HSV, dem hat vielleicht dann auch so ein bisschen die geistige Frische, vor allem, ich glaube, körperlich nicht mal so sehr, aber die geistige Frische gefehlt nach seiner englischen Woche, nach den 120 Minuten im Pokal. Das muss man auch nochmal in Kontext setzen, dass das vielleicht auch ein kleiner Vorteil für uns war. Von daher kann man, also bis zu dem Tor habe ich mir gedacht, nehmt einfach den Punkt mit und gut ist.
Geistige Frische, vielleicht eben auch so ein Ding, wo Schonlau da ja nicht komplett mehr im Kopf da ist und dann eben deswegen den Ball nicht im Tor unterbringen kann. Du hast es angesprochen, zweite Liga. Am Ende sind es eben so Kleinigkeiten, die darüber entscheiden und das, ja, nimmt den Punkt mit. Das ist, glaube ich, Club-DNA dann besonders gleich und bloß nicht noch hinten raus verkacken, Markus. Am Ende Tim Handwerker mit einem Rechtsschuss und dann eben auch mit diesem Quäntchen Glück, dass der HSV vielleicht in dem Spiel nicht hatte, dass dann eben mal einer durchrutscht, dass dann ja das Gegenüber ja eben den entscheidenden Fehler vielleicht macht, den man selber nicht macht. Und ja, all das hatte Tim Handwerker, all das hatte der Club in der 88. Minute dann.
Ja, und vor allem dieses Wollen einfach, ne? Also das war sowas, was mir in diesem Spiel so extrem aufgefallen ist, dass du hast es vorhin gerade angesprochen, die Szene als Handwerker gegen Jatta den Ball ins Tor aus durchlaufen lässt, wie sie sich danach angefeuert haben, ne? Also Tempelmann kam über 20, 30 Meter auf ihn zu, sind dann mit der Brust aneinander gesprungen, Martina kam noch hinterher und Handwerker hat sich auch selber gefeiert. Und ja, ein Stück weit für mich dann dieses 2:1, eine Folge dieses enormen Willens auch, ne? Also sie haben nicht aufgegeben, haben aber auch nicht irgendwie blind alles nach vorne geworfen, sondern haben halt einfach gelauert, kommt jetzt nochmal die Chance oder kommt sie nicht? Und ja, man hat gemerkt, dass der HSV nach dem Pokalspiel, dass ihm da die geistige Frische ein bisschen gefehlt hat. Umso weniger habe ich verstanden, dass Tim Walter da nicht eher mal gewechselt hat. Aber unterm Strich kam es uns ja dann doch entgegen. Und ja, Klaus hat dann auch noch so ein bisschen Händchen bewiesen. Er hat in der 85. Minute Dovedan und Kraus für Köpke und Nürnberger gebracht, die alle, die Wechsel waren positionsgetreu. Aber Handwerker spielt den Ball auf Dovedan spielt dann den Ball auf Kraus, der gibt auf Nürnberger. Nürnberger geht von links nach innen und zieht halt mit seinem schwächeren rechten Fuß ab. Ob es jetzt nur Flanke war oder Torschuss, völlig egal, aber das Ding springt kurz vor Heuer Fernandes auf und landet drin. Und ehrlich gesagt, mir ist es völlig egal, ob das Ding nur haltbar war oder nicht. Unterm Strich war es für uns das 2:1 und aufgrund der Art und Weise, wie sie diese ganze zweite Halbzeit angegangen sind, auch für mich unterm Strich nicht ganz unverdient.
Stefan Markus sagt nicht ganz unverdient. Irgendwo dann am Ende, ja, so dieses typische, eben, wir haben gerade schon darüber gesprochen, eigentlich so ein Unentschieden-Spiel. Du darfst dich nicht so richtig beschweren, wahrscheinlich, wenn du das verlierst, wenn Schonlau den macht. Du wirst dich auf keinen Fall beschweren, wenn du es gewinnst, logisch. Aber da eben dann auch, okay, unverdient ist es nicht. Es ist dann halt am Ende ein Spiel, in dem so Kleinigkeiten darüber entscheiden, wer da als Sieger vom Platz geht, oder?
Nuancen, ja. Ja, unverdient war es nicht. Wir haben es gezogen, würde ich mal so sagen. Ne? Die einen würden sagen, es war vielleicht glücklich. Klar, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man da nochmal in diese Position kommt. Aber wenn man das Spiel dann im Ganzen betrachtet, dann haben wir uns dieses Glück auch in diesem Spiel wirklich hart erarbeitet. Und wie jetzt schon mehrmals gesagt wurde, wirklich sinnbildlich für dieses Spiel steht, glaube ich, Tim Handwerker, der am Anfang der Partie so ein bisschen halb neben sich stand, ein paar richtig krumme Fehlpässe gespielt hat, jetzt nichts, was jetzt irgendwie uns übelst in die Bredouille gebracht hätte, aber trotzdem, wo man schon so ein bisschen durchgeschnauft hat und vom Fernseher saß und sich dachte, Mensch, Handwerker, was machst du denn wieder für Sachen? Und der hat sich aber wirklich dann von Minute zu Minute gesteigert und was dann in dem Höhepunkt mit dem Tor geendet hat, aber auch die Szene schon angesprochen da, als er da den Zweikampf mit Jatta hatte, wo er sich dann selber feiert und auch die Mitspieler zu ihm kommen, das zeigt auch vieles, dass ich, das zeigt vor allem, dass es in der Mannschaft richtig gut stimmt anscheinend und dass man vor allem aus diesem vermaledeiten Ingolstadt-Spiel und Karlsruhe-Spiel, also vor allem aus dem Ingolstadt-Spiel gelernt hat, weil wenn man die Spiele jetzt mal miteinander vergleicht, diese zwei Heimspiele, sind da Welten an Leistung und Einsatzbereitschaft, die man da gesehen hat. Und dann war vielleicht das Ingolstadt-Spiel genau der richtige Dämpfer, den es gebraucht hat, um die Mannschaft ein bisschen aufzuwecken. Und jetzt tragen wir mit diesen 30 die Früchte da davon. Aber nochmal zurück zum Spiel. Klar, wie gesagt, Handwerker für mich sinnbildlich für dieses Spiel, wie sich die ganze Mannschaft da reingekämpft hat. Am Ende, für die einen war es glücklich. Ich sage, wir haben es halt gezogen gegen den HSV. Und ja, nächste Woche fragt da auch keiner mehr danach.
Ja, das definitiv. Am Ende Tim Handwerker, Man of the Match. Markus, du hast bei uns in die Gruppe geschrieben, alle sind ein bisschen dankbar, dass es nicht Thailand Duman war, der schon wieder zum zweiten Tor, also das zweite Tor für den FCN gemacht hat.
Ja, also das hätte man wahrscheinlich dann irgendwie doch ein wenig Angst gemacht. Ne? Also ich meine, Köpke und Duman dreimal hintereinander in der Startelf. Köpke dreimal hintereinander das erste Tor gemacht. Und wenn jetzt Thailand Duman wirklich das dritte Mal noch das zweite gemacht hätte, ja, dann wäre mir wirklich Himmelangst geworden, dass vielleicht jetzt sogar mal der Fußballgott irgendwelche Strippen hinter solchen Spielen zieht. Aber ich hab's Tim Handwerker also auch wirklich extrem gegönnt. Und laut eigener Aussage hat er ja auch schon beim Mittagessen zu Thailand Duman gesagt, dass er heute Abend mit rechts eins macht. Und also solche Vorhersagen darf er gerne öfter treffen.
Unwahrscheinlich glaube ich, dass die zutreffen, nur mal so für alle, die es nicht ganz so präsent haben. Tim Handwerker mit seinem dritten Tor im Dress des FCN in der Liga. Eins pro Saison gibt's und mehr ist meist nicht drin. Mal schauen, kann er natürlich gerne ändern, aber wir sind erstmal damit zufrieden, dass es dieses Mal geklappt hat. 12. Saisonsieg im 25. Spiel. Auch da nur kurz zur Einordnung. Letztmalig gab es mehr, als man aufgestiegen ist und das allein stimmt ja nach den letzten Jahren irgendwie schon so ein bisschen zufrieden. Stefan hat gerade davon gesprochen, die Früchte der Arbeit geerntet, wie hoch die Früchte für den FCN in dieser Saison jetzt hängen und welche er davon noch pflücken kann, das besprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt. Zum ersten Mal seit 10 Jahren gewinnt man gegen den HSV, zum ersten Mal in dieser Saison gegen eine Mannschaft von da oben. Und auf einmal ist der erste FC Nürnberg irgendwie selber eine Mannschaft von da oben, weil Schalke kurios mit 3-4 gegen Hansa Rostock verliert und daraufhin gleich auch noch die Nerven, weil der HSV eben durch die Niederlage überholt wurde. Und jetzt steht man auf Platz 4, 42 Punkte, 5 Punkte hinter St. Pauli und Darmstadt, 6 Punkte hinter Bremen. Und das soll nicht verschwiegen werden, jede Menge Tore, zumindest zu diesem Zeitpunkt 12, sind es weniger als der FC St. Pauli und das sind die auf Platz 3 stehen. Es ist so ein Spiel gewesen, wir haben gerade eben darüber geredet, dass auch in eine andere Richtung ausgehen kann oder dass eben auch, Stefan hatte sich's gewünscht, nehmt das 1-1 nur mit, dass dann eben gar nicht so viel Interpretationsspielraum lässt, dann hat man 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und keiner redet darüber, dass der FCN im Aufstiegsrennen wäre und auf einmal, Stefan, ist er das aber gefühlt von aller Orten und man könnte meinen, man ist fast aufgestiegen, wenn man so Berichte liest, wenn man so die ein oder andere Stimme hört. Oder man könnte zumindest meinen, dass man die ganze Saison da irgendwie mittendrin war.
Ja, also ich muss da die Euphoriebremse stark drücken. Ich sehe das überhaupt nicht so. Du hast es gerade angesprochen. 5 Punkte auf 3, es sind eigentlich 6, wenn man die Tordifferenz dann auch mit einbezieht. Also braucht man nur gucken, wie die Tordifferenz vor uns und hinter uns aussieht. Also das ist Minimum nochmal ein Punkt mehr, den man dann braucht, um bei Punktgleichheit denjenigen zu überholen. Ja, das ist halt auch zweite Liga, so schnell ganz gehen. Also nach Ingolstadt und Karlsruhe waren wir weg. Also da haben ja einige schon das Saisonziel Platz 8 in Gefahr gesehen und also Platz 5 bis 8 und man war ja schon wieder die Lachnummer der Liga. Jetzt gewinnen wir 3-mal und sind plötzlich wieder ein Aufstiegskandidat. Also ich sehe das nicht so. Man muss dieses Spiel gegen den HSV auch wirklich nochmal in den Kontext setzen, dass der HSV hier auch aus einer englischen Woche kam mit einem Pokalspiel über 120 Minuten. Das muss man da wirklich mit einrechnen. Klar haben wir dadurch nicht unverdient gewonnen, sondern ich glaube immer noch verdient, weil wir es am Ende dann halt eben mehr gewollt haben und gezogen haben. Trotzdem, ja, Nuancen haben es entschieden. Wenn es 1-1 ausgeht, dann hast du plus 40 Punkte, dann sind es 7 Punkte auf den dritten und der HSV steht noch vor dir, dann spricht wahrscheinlich niemand von Aufstiegskandidat. Von daher, ich sehe uns auch leistungstechnisch, wenn ich mir die Spiele der anderen Mannschaften angucke oder die Kader der anderen Mannschaften angucke, dann sind wir von diesen ersten 6 eben dann auch auf Platz 6 meines Erachtens, was da die Qualität betrifft. Und das ist aber auch nichts Schlimmes. Ich bin mal gespannt, wie der HSV jetzt auf diese 2 Liga-Niederlagen reagiert. Die müssen jetzt ja irgendwas machen, wenn sie irgendwie noch da oben rankommen wollen. Das Gleiche gilt für Schalke. Schalke muss quasi aufsteigen. Wir haben jetzt ja einen Trainer entlassen. Bin mal gespannt, wer da kommt, ob es da noch irgendwie möglich ist, den Bock bei Schalke Richtung Aufstieg umzustoßen. Wir kennen alle die zweite Liga, so wie es momentan aussieht, sieht es eher schlecht aus, weil was Bremen, St. Pauli, Darmstadt da abreißen und an Konstanz auch haben, das ist richtig stark. Es wird spannend bleiben, wer am Ende dann direkt aufsteigt, wer in die Relegation kommt. Das wird sich, jetzt geht es in den Endspurt der Liga. Wir haben gesehen, wie schnell man abrutschen kann, wie schnell man wieder hochkommen kann. Jetzt muss der Club erstmal in Hannover diese 3 Siege vielleicht nochmal bestätigen. Ob er das schafft, wird auch wieder ein sauschwieriges Spiel. Hannover muss auch gewinnen, wenn sie nicht nochmal in den Abstiegskampf kommen wollen. Also ja. Ich sehe uns nicht als Aufstiegskandidat. Ich freue mich, dass wir Vierter sind. Ich freue mich, dass wir gegen den HSV gewonnen haben. Und glaube, es auch wäre nicht in dieser Saison gesund, für den ersten FC Nürnberg aufzusteigen.
Das ist die eine Thematik. Bleiben wir mal noch so ein bisschen dabei. Wie realistisch ist es denn überhaupt, wirklich in diesen Aufstiegskampf einzugreifen? Robert Klaus sagt nach dem Spiel, wir spielen noch gegen viele Mannschaften von oben. Wir wollen es allen so schwer wie möglich machen und sagen, wer aufsteigen will, muss gegen uns gewinnen. Das ja sowieso, wer das Gegnergespräch gehört hat, der weiß Bescheid. Das ist ja sowieso so eine kleine Besonderheit der aktuellen Tabelle. Da oben spielen gefühlt noch alle gegeneinander, mit Ausnahme des HSV, der schon gegen alle gespielt hat. Also klar, da gibt es irgendwie für jeden Punkte zu holen oder eben auch Punkte zu verlieren. Und auf der anderen Seite, Markus, spricht Stefan genau den Punkt an, du musst nicht nur da oben gut aussehen, du musst eben in allen anderen Spielen gut aussehen, vor allem wenn du da irgendwas reißen willst. Wir spielen jetzt gegen Hannover, wir spielen danach gegen Dynamo Dresden, gegen die sich Werder Bremen erstaunlich schwer getan hat. Dann kommt Heidenheim, die auch Darmstadt das Leben nicht unbedingt einfach gemacht haben. Wie nah ist denn der FCN jetzt mal, abgesehen eben von Tabellenplatz 4, am Aufstiegskampf dran?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also ich glaube, die Tabelle täuscht da schon auch ein Stück weit da drüber hinweg. Ich glaube, für einen Club sind die entscheidenden Spiele jetzt wirklich so, wie du schon gesagt hast, so Spiele wie gegen Hannover, wie gegen Dresden. Das sind eben auch Spiele, wo wir uns ja eigentlich immer auch schwer tun, ne? Weil das sind wir in der Favoritenrolle, wir müssen das Spiel gestalten. Wir haben dann deutlich mehr Ballbesitz, da tun wir uns halt entsprechend schon eigentlich die ganze Zeit immer schwer. Auf der anderen Seite bringen die halt jetzt nach diesen drei Siegen eine gewisse Euphorie mit. Und wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele, also jetzt mal rein hypothetisch, noch gewinnst, dann setzt du halt auch diese anderen Vereine ziemlich unter Druck. Ich meine, in Schalke verlieren sie jetzt die Nerven, haben Trainer entsprechend gefeuert. In Hamburg köchelt es auch schon wieder so ein bisschen, so nach dem Motto, Frühling ist dann, wenn der HSV den Aufstieg verspielt. Und diese Mannschaften, die halt auch schon gefühlt die ganze Saison über da vorne jetzt dabei sind oder wie Bremen jetzt mit einer ziemlichen Serie da auf Platz 1 durchmarschiert ist, die haben dann halt in Spielen gegen uns einen ganz anderen Druck. Und ich glaube, der Club kann da entsprechend ja befreit fast aufspielen, weil A, es erwartet keiner wirklich, also ich sag mal ernsthaft erwarten, dass der Club aufsteigt, wird glaube ich keiner. Aber das ist in meinen Augen vielleicht so ein Stück weit unser Trumpf. Und ich habe mich ja schon vor der Saison auch festgelegt, dass ich den Club zwischen 3 und 6 erwarte. Und da sind wir im Moment wunderbar auf Spur. Und klar, ob es jetzt nur gut wäre, in diese Saison aufzusteigen. Also der Kader ist mit Sicherheit nicht stark genug für die erste Liga. Aber die Frage ist halt, wenn du nicht aufsteigst, dann werden wir auch so oder so Spieler verlieren und dann wird nächste Saison wieder, werden die Karten neu gemischt. Ich glaube, wirklich wehren würde sich niemand, auch von Vereinsseite. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Schalke zum Beispiel dieses absolute Muss, dass wir diesen Aufstieg schaffen müssen. Und ja, das könnte, glaube ich, unser Trumpf dann sein, dass wir bis zum Schluss zumindest da oben in Anführungsstrichen mit dranbleiben.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Interessanter Randfakt übrigens, einfach nur, falls es jemanden interessiert, Heidenheim ja jetzt am Wochenende mit der Niederlage gegen Darmstadt spielen, am nächsten Spieltag gegen Bremen, am übernächsten gegen St. Pauli und dann gegen uns, spielen dann also gegen die jetzigen 4 der Tabelle direkt hintereinander, oder Top 4 der Tabelle. Ich tue mir irgendwie auch halt generell mit dieser Einschätzung so ein bisschen schwer. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, dann bist du 7 Punkte hinten dran, dann stehst du hinterm HSV, dann redet kein Mensch darüber, dass du hier irgendwas mit dem Aufstieg zu tun hast. Dann stehst du übrigens auch noch hinter Schalke, bist du 6. Und dann würde sich wahrscheinlich auch niemand beklagen. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, okay, was ist das wert? Es ist kaum Wochen her, dass wir ernsthaft gefragt haben, wie viel Anspannung ist in dieser Mannschaft noch drin, nachdem man sich gegen Ingolstadt desolat präsentiert hat. Das muss man ja einfach wirklich nochmal so sagen. An dieser Stelle dann übrigens auch mal Chapeau an Robert Klaus, der es offenbar geschafft hat, diese Mannschaft nach Ingolstadt und auch nach Karlsruhe eben mit der einen oder anderen Feinjustierung im Sinne von Systemumstellung, aber mit sicherlich auch mit vielen Gesprächen wieder einzunorden und dahin zu kriegen, dass sie jetzt eben 3 Spiele in Folge gewinnt. Und dann bleibt ja irgendwie auch so ein bisschen, wie hat man diese 3 Spiele gewonnen? Nicht nur das gegen den HSV, wir reden gefühlt seit Jahr und Tag darüber, oder das zumindest in dieser Saison. Es ist ja immer noch so, dass der erste FC Nürnberg jetzt nicht auf einmal die Sterne vom Himmel spielt, sondern hinten gut arbeitet und vorne momentan einfach unfassbar effizient ist. So, und jetzt ist halt die Frage, gelingt dir das gegen Hannover? Gelingt dir das gegen Dynamo Dresden? Also schaffst du es auch da, den einen reinzumurmeln, wenn du vielleicht wieder nur 3, 4 Chancen hast? Denn wir haben ja jetzt auch in den Spielen davor gegen Regensburg zum Beispiel nicht mega viele Chancen gehabt oder gegen Rostock. Auch da war ja Effizienz am Ende das entscheidende Stichwort oder Effektivität. Und deswegen glaube ich, ja, kann schon natürlich auch für den FCN laufen, was Markus gerade sagt, wenn sich am Ende alle mehr Druck machen als man selber und man sich jetzt hier vielleicht auch tatsächlich irgendwie in so einen kleinen Rausch spielt, auch beim letzten Aufstieg war es ja nun nicht unbedingt so, dass wir die schönsten Fußball der Liga gespielt haben, aber viel Wille. Und ich glaube, deswegen sind da, ja, habe ich immer noch so ein gewisses Problem damit, dass das von Aufstieg geredet wird. Ich finde es eigentlich ganz gut, weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, dass Robert Klaus sagt, okay, wir gucken jetzt hier, das ist unser Saisonziel. Und wenn wir absehen können, dass wir das erreichen oder dass wir da eben sehr, sehr gut im Soll sind, natürlich können wir danach mehr streben. Aber ich finde, das ist durchaus auch die Herangehensweise, die jetzt von Vereinsseite gewählt werden sollte, zumindest nach außen. Wir schauen, was möglich ist, aber hey, eigentlich ist das nicht das, was wir uns vorgenommen haben.
Ja, klar. Also er hat ja auch gesagt, dass man die Euphorie mitnehmen soll. Und auch wenn ich jetzt gerade von der Euphoriebremse gesprochen habe, meine ich ja damit eher das Umfeld. In der Mannschaft sollte man klar diese Euphorie hochhalten und diesen Schwung mitnehmen, auch in die nächsten Spiele. Aber wir kennen alle unseren Club, wir kennen alle auch diese Liga. Du kannst nächste Woche nicht davon ausgehen, dass du in Hannover gewinnst, nur weil du jetzt den HSV geschlagen hast. Da können wieder andere Kleinigkeiten, Nuancen entscheiden. Verlierst du vielleicht am Ende knapp mit 2-1, kann alles passieren und dann ist diese ganze Euphorie schon wieder verpufft. Aber klar, alles mitnehmen, was geht. Bin immer noch der Meinung, dass wir auch für einen Aufstiegskandidaten dann auch noch viel zu wenig Tore schießen. Da muss man sich auch unsere Tabellennachbarn angucken, vorne wie hinten, was die reindonnern und wo wir da stehen. Also ich glaube, Darmstadt hat 22 Tore, nee, nicht 22, aber deutlich über 15 Tore mehr geschossen als wir. Das gleiche gilt für St. Pauli, Bremen mit 49 Toren und wir krebsen da mit 36 Toren rum. Klar sind wir effizient, aber für einen Aufstiegskandidaten ist es meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Aber ganz klar, diese Liga ist unberechenbar und es kann alles passieren. Es kann auch passieren, dass St. Pauli jetzt zweimal verliert oder Darmstadt zweimal verliert und wir noch eins gewinnen und sind immer wieder richtig nah dran. Es ist alles möglich. Aber dennoch glaube ich, dass es am Ende des Tages nicht für einen der ersten drei Plätze reichen.
Das eigentlich Erstaunliche ist ja, wenn man sich mal die Torschützenliste anschaut, also alle Mannschaften, die da oben dabei sind, haben irgendwie Leute unter den ersten 10 in der Torschützenliste und vom Club ist keiner dabei. Umso erstaunlicher finde ich es dann aber, dass wir es wirklich geschafft haben, diese 42 Punkte überhaupt zusammen zu holen und wirklich momentan auf Rang 4 stehen. Und das ist halt auch eine gewisse Qualität. Und man mag sich's gar nicht ausmalen, wo wir stehen würden, wenn wir so jemanden hätten, der wirklich die Tore der Reihe nach reinmacht, dann würde das alles auch nochmal anders aussehen. Aber bitte auch, auch hier in Burg Ebrach nicht falsch verstehen. Für mich ist Aufstieg auch kein Muss, kein Thema. Ich finde, wir sollten uns einfach dran freuen. Der Club ist Vierter. In der Mannschaft ist jetzt eine gewisse Euphorie entstanden. Und schauen wir mal, wie die aufs Umfeld, gerade in den Heimspielen, so mit den Fans, dass da der Funke wieder entsprechend überspringt, dass die Mannschaft die Fans wieder mitnehmen kann. Umgekehrt, wenn es mal nett läuft, dass die Fans dann die Mannschaft wieder mitnehmen können. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, auf den es mir im Moment eigentlich ankommt und finde ich gut, wie es gerade läuft.
Ich wollte gerade sagen zu Markus, da träumt schon wieder einer, aber er hat noch die Kurve gekriegt.
Ich glaube, Jakob hat es auch mal gesagt, eben genau das fehlt dem FCN eben zu einer Spitzenmannschaft. Da fehlt ein richtiger Torjäger. Ne? Und klar, wie sind wir da gelandet? Durch Defensivarbeit und ein Stück weit durch die Dummheit der anderen. Ne?
Man muss aber auch sagen, dass unsere Effizienz vorne nach 25 Spieltagen auch kein Zufall mehr ist. Also das ist dann auch irgendwo eine Qualität, die wir haben. Aber klar, trotz dieser Qualität in der Effizienz sind es trotzdem mindestens 10 Tore zu wenig, die wir aktuell auf dem Konto haben.
Absolut. Und deswegen dann am Ende, ja, vielleicht Platz 4 auch das höchste der Gefühle. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Nächster Gegner, wie gesagt, Hannover 96. Die haben jetzt am vergangenen Wochenende 3-1 gegen Sandhausen verloren, nachdem sie unter der Woche 4-0 von Leipzig abgewatscht wurden. Aber haben eben vor nicht allzu langer Zeit auch St. Pauli, die da so ihre Schwächephase hatten, 3-0 geschlagen, haben unentschieden gegen Darmstadt geholt. Also Hannover 96, für mich irgendwie auch so ein bisschen Wundertüte. Wie positiv gestimmt seid ihr? Never change a winning team. Ist dieses Mal nicht drin. War es aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, ja gegen Rostock nicht. Lino Tempelmann gesperrt, hat sich 10. gelbe Karte eingesammelt. Was erwartet ihr, Markus?
Im Prinzip kann alles passieren. Also vom 4-0 Auswärtssieg bis zur 3-0 Auswärtsniederlage. Das sind wieder so Spiele, Sebastian Kerk und Cedric Teuchert, die werden gegen ihren alten Verein auch ein bisschen brennen. Da weißt du nie, was passiert. Und diese zweite Liga ist halt nun mal einfach eine Wundertüte. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Mannschaft wieder einen guten Tag erwischt, dass der Ausfall von Lino Tempelmann gut weggesteckt werden kann. Und ja, im Prinzip, das geht eigentlich nur darum, mitnehmen, was geht. Und lassen wir uns mal überraschen. Also Hannover hat halt auch entsprechend Druck. Den Druck haben wir wiederum nicht. Das könnte uns vielleicht ein bisschen in die Karten spielen. Und dann schauen wir einfach, was passiert.
Ja, Stefan, wie empfindest du es? Du hast vorhin schon mal gesagt, Hannover so ein bisschen natürlich muss aufpassen, dass sie nicht da unten reinrutschen. Haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden. Direkter Abstieg wird wohl eher schwierig mit, ich glaube, 12 Punkten Vorsprung auf Erzgebirge Aue. Insbesondere auch, weil ja eben Hansa Rostock und Dynamo Dresden so ein bisschen schwächeln, wobei Hansa jetzt ja am Wochenende gewonnen hat. Was erwartest du?
Ja, Hannover hat schon ein bisschen Druck, glaube ich. Es sind plus 5 Punkte auf Dresden und das ist in der zweiten Liga nicht viel, wie wir immer wieder feststellen müssen. Und deswegen müssen die auch aufpassen und eigentlich ihre Heimspiele gewinnen. Zuletzt haben wir, glaube ich, in Hannover immer recht gut aus. Ich glaube, zuletzt 3-0 gewonnen und 2-1 gewonnen, die letzten 2 Partien in Hannover, wenn ich mich nicht recht täusche. Von daher, ja, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir gewinnen das Spiel, wir haben jetzt mal einen Lauf. Da kann man auch mal 4 Spiele in Folge gewinnen, auch wenn ich natürlich weiß, dass dann die Euphorie in Nürnberg noch größer sein wird. Je nachdem, wie die Top 3 spielen werden. Wenn da einer verliert, dann bist du natürlich mindestens 3 Punkte dran, wenn nicht sogar 2 Punkte dran an den Aufstiegsplätzen. Das ist dann schon mal nochmal eine ganz andere Gemengelage, aber so auf dem Papier her würde ich sagen, von der Konstellation her, wie es aktuell läuft, wie die Formkurven sind, könnte das Zepter für den 1. FC Nürnberg ausschlagen, aber klar, wie der Markus auch gesagt hat, es kann alles passieren, du kannst auch da plötzlich wieder einen kleinen Rückfall haben und 2-0 verlieren.
Ja, auf jeden Fall richtig. Letztes Auswärtsspiel, Entschuldigung, ging 2-1 für uns aus. Vorletztes 4-0. Kann man froh sein, dass es kein Heimspiel ist, möchte man sagen. Die ging nämlich 5-2 für Hannover und 3-0 für Hannover aus. Die letzten in den beiden vorherigen Saisons Hinspiel endete ja 0-0. Auch wenn ich da bis heute nicht so richtig weiß, wie das 0-0 ausgehen kann und vor allem nicht weiß, warum ja Nikola Dovedan da die gelb-rote Karte gesehen hat. Also auch noch so ein paar Rechnungen zu begleichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus Schulz und bei Stefan Helmer für ihre Einschätzung zum vielleicht doch nicht Aufstiegskandidaten 1. FC Nürnberg. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Dann gibt es das Gegnergespräch gegen Hannover 96. Sprechen wir darüber, wie eng es im Tabellenkeller zugeht und wie nervös Martin Kind vielleicht schon wieder irgendwo Transferkataloge blättert. Das alles dann hier auf mein Sportpodcast bei Total Beklubbt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.